Hallo und herzlich willkommen zur Lokalrunde in der Live-Sendung am Freitag, den 27. April von 18 bis 19 Uhr. Am Mikrofon und an den Reglern begrüßt euch Timo Piontek. In der folgenden Sendestunde geht es um die VR-Bank Tübingen. Die hat sich fusioniert aus der Volksbank Tübingen und der VR-Bank Steinlach-Wiesatz-Herten im vergangenen Jahr. Und darüber sprechen wir und ziehen Bilanz gemeinsam mit dem Vertriebsvorstand Thomas Taubenberger. Hallo Thomas.
Ja, hallo Timo, hallo liebe Zuhörer, auch von meiner Seite, schönen guten Tag, hallo.
Schön, dass du dir für eine Stunde Lokalrunde Zeit genommen hast. Ihr hört die Lokalrunde im Freien Radio für Tübingen, Reutlingen und Rottenburg. Heute sprechen wir ein Jahr nach der Fusion mit Thomas Taubenberger über die VR-Bank Tübingen. Thomas Taubenberger hat Psychologie und Betriebswirtschaftslehre studiert und war schon vor er bei der VR-Bank war für die Volksbank Tübingen tätig. Wie kommt man zu so einem Job?
Tja, wie kommt man zu so einem Job? Klassisch bei mir letztendlich aus dem Studium raus. Ich habe letztendlich in Tübingen studiert, zumindest das Hauptstudium hier, BWL in Tübingen gemacht. Und Vertiefung Bankwirtschaft oder als Schwerpunktfach. Und dann war es vorprogrammiert, dass ich mich Richtung Bank orientiere. Bin allerdings dann, erstmal muss ich auch ganz ehrlich gestehen, bei der Konkurrenz, bei den Wettbewerber, bei der Kreissparkasse in Böblingen als Trainee nach dem Studium eingestiegen und letztendlich so im Bankbereich gelandet.
Was braucht man Psychologie dann in der Vorstandschaft?
Psychologie ist grundsätzlich mal generell hilfreich. Psychologie ist bei mir tatsächlich das Thema, also Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie, was ich studiert habe, beziehungsweise in dem Bereich habe ich meinen Master gemacht. Und hier im Wesentlichen aus Schwerpunkt eben Führungsthemen, Change Management, Veränderungsprozesse, eben klassische Themen, die uns jetzt auch intensiv umtreiben, letztendlich bei den ganzen Veränderungen, die anstehen, letztendlich auch Mitarbeiter mitnehmen, was läuft bei Veränderungsprozessen, was spielt sich da auf der persönlichen Ebene beim Mitarbeiter ab. Von daher ganz hilfreich, ja.
Die Fusion hat einen großen Vorlauf wahrscheinlich gebraucht. Wann habt ihr angefangen, die Fusion vorzubereiten von den zwei Banken? Und von wem kam die Idee, sich zusammenzuschließen? Man hätte ja auch zum Beispiel mit der Volksbank Reutlingen zusammengehen können.
Ja, also Vorlauf grundsätzlich lässt sich eigentlich, oder den Startpunkt, der lässt sich schwierig letztendlich so wirklich punktuell definieren oder festlegen. Wir kennen uns natürlich schon über Jahre, haben in einzelnen Bereichen auch Kooperationen gehabt, zuletzt eben, da ist die Zusammenarbeit dann intensiver geworden im Immobilienbereich, Bereich Immobilienvermittlung. Und haben auch es gibt eine Bezirksvereinigung der Volks- und Raiffeisenbanken im Kreis Tübingen, da auch einen regelmäßigen Austausch gehabt. Und dann ist es eigentlich, kann man sagen, so ein gegenseitiges Kennenlernen, schätzen, hängt natürlich auch ein Stück weit auf Vorstandsebene mit zusammen. Wie passt die Chemie, wie kommt man miteinander klar, wie hat man eine ähnliche Ausrichtung, strategische Sichtweisen auf die weiteren Entwicklungen. Und dann ist natürlich die zentrale Frage auch, natürlich passt ein Geschäftsgebiet vernünftig zusammen. Keine Frage, vom Geschäftsgebiet würde sicherlich auch Reutlingen, Tübingen gut zusammenpassen. Und Frage dann auch immer, wie das letztendlich auch der Aufsichtsrat, wie er es sieht. So grundsätzlich kann man sagen, intensiver Gespräche oder den Gedanken mal zu vertiefen, dürfte vor wahrscheinlich 3 Jahren ungefähr so in die Pötte gekommen sein. Und dann haben wir eigentlich doch einen relativ schnellen, straffen Zeitplan gehabt und haben die Themen letztendlich im Vorfeld für uns abgeprüft, für beide Häuser abgeprüft, ob es Übereinstimmungen gibt. Und nachdem man da bei wesentlichen Fragestellungen relativ schnell Einigkeit und gegenseitiges Verständnis gefunden hat, ging es dann über die Gremien letztendlich dann Richtung tatsächlicher Arbeit, die viel auch mit Projekten und Projektarbeit, vorbereiteten Themen zu tun hatte.
Musste das dann vom Kartellamt genehmigt werden?
Nee, grundsätzlich ist es jetzt nichts, was vom Kartellamt genehmigt werden muss, weil es ist tatsächlich so, als eine marktbeherrschende Stellung haben wir nicht. Und wäre schön, wäre unsere Zielsetzung letztendlich. Aber es gibt ja letztendlich in Deutschland eine recht breite Anzahl oder hohe Anzahl von Banken. Insofern ist es wettbewerbsrechtlich kein Problem. Es gibt innerhalb vom Verband, also Verband der Genossenschafts-, Volks- und Raiffeisenbanken Baden-Württemberg, ist tatsächlich so, dass vom Prüfungsverband ein Gutachten erstellt wird, inwieweit es irgendwelche Dinge gibt, die dagegen sprechen. Aber Kartellamt eben nicht.
Bei der Jahreshauptversammlung vor 2 Jahren hat Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer gesagt, er würde sich freuen, wenn die Volksbank Tübingen auch mal mit der Volksbank Stuttgart fusionieren würde und es dann heißen würde Volksbank Tübingen. Wie sehen die Pläne aus?
Die Pläne ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Ist die Frage, ob es sinnvoll, ob es erstrebenswert ist. Grundsätzlich ist es so, dass ich zu Stuttgart recht gute Kontakte habe. Das hängt daher, dass ich einige Jahre davor in Stuttgart gearbeitet habe, bei der Volksbank Stuttgart. Deswegen die handelnden Personen auch sehr gut kennen. Aber die Volksbank Stuttgart ist natürlich jetzt mittlerweile auch von der Größe her doch um einiges größer und vom Geschäftsgebiet auch hat sich in eine Richtung entwickelt, die eben so Richtung Rems rausgeht, Remskreis, Volksbank Rems war ja die Fusion, hatten einige Fusionen in dem Bereich. Ob das irgendwann in Perspektive von 10 Jahren in so eine Richtung gehen kann, weiß ich nicht. Es ist natürlich immer auch der Spagat und zu prüfen, wie weit dann letztendlich dann auch die regionale, lokale Identität verloren geht. Also Größe allein kann keine Zielsetzung sein. Aber man muss gucken, wie die Entwicklungen weitergehen und was in 10 Jahren ist, da würde ich mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Gab es dann auch Ängste im Vorstand, dass die Mitglieder der beiden Banken nicht der Fusion vor einem Jahr zugestimmt hätten?
Grundsätzlich Ängste, glaube ich, hatten wir nicht, weil es wirklich die Argumente, glaube ich, ganz klar dafür gesprochen haben, weil letztendlich es sachlogisch war, es auch letztendlich auch aus dem Blickwinkel Kunden, Mitglieder einige Vorteile mit sich brachte, die Fusion. Das Eigentliche im Rahmen der Fusion oder Vorbereitung der Fusion, ich glaube, das ist ganz wichtig für die Zustimmung, ist, dass man gut informiert. Das heißt, wir haben recht breit, intensiv informiert, haben verschiedene Veranstaltungen gemacht, haben auch die Fragen, Bedenken von Mitgliedern und Kunden sehr ernst genommen und versucht, das letztendlich dann auch aufzunehmen und letztendlich dann durch Informationen, durch Argumentation letztendlich auch darzustellen, wo der Nutzen von der Fusion ist. Insofern hat man eigentlich direkt vor der Abstimmung in der Vertreterversammlung keine größeren Bedenken, haben aber immer gesagt, letztendlich auch in Gesprächen, entscheidendes Kriterium ist die Vertreterversammlung, sprich sind die Mitglieder erst dann ist die Fusion erst in trockenen Tüchern.
Was gab es dann für Sorgen, bestimmte oder waren das ganz unterschiedliche?
Es sind ganz unterschiedliche Themen. Das ist natürlich, gibt es immer so einen gewissen Lokalpatriotismus. Also vielleicht auch teilweise Kirchturmdenken ist beim einen oder anderen da. Was passiert jetzt, wenn der Sitz in Tübingen ist? Was passiert dann? Welche Bedeutung hat es noch für Mössingen? Also wird dann Mössingen quasi, ist es nur noch so eine Außenstelle? Wo sitzt der Vorstand? Haben wir noch im Prinzip einen Zugang zum Vorstand? Werdet ihr anonymer? Das sind Themen, die sicherlich mitspielen. Dann sind so ganz banale Dinge, die durchaus berechtigt sind, die man aber, wo tatsächlich Probleme sind, was passiert mit meiner Kontonummer, Bankleitzahl und so weiter. Also es ist natürlich für ein paar auch, unangenehme Themen mit verbunden, weil es halt einen Aufwand bedeutet. Also die Befürchtungen, die sind relativ breit und natürlich auch teilweise natürlich skeptisch gegenüber letztendlich dem anderen Institut, was die Wirtschaftlichkeit, die Ertragskraft, die Risikosituation, haben die vielleicht in Anführungszeichen faule Kredite, die dann zur Belastung werden. Also solche Themen letztendlich beschäftigen dann doch die Mitglieder. Und es ist auch richtig und gut, dass man sich Gedanken macht und dass die Fragen dann auch kommen.
Wie die Mitglieder beteiligt werden können und wie sich die VR-Bank Tübingen unterscheidet von einer Aktiengesellschaft wie zum Beispiel der Deutschen Bank, hören wir im nächsten Teil im Interview mit Vertriebsvorstand Thomas Taubenberger. Auf der Wüstenwelle, auch im Kabel auf 97,45. Wir sprechen heute eine Stunde lang über die VR-Bank Tübingen, die vor einem Jahr fusioniert ist aus der Volksbank Tübingen und der VR-Bank Steinlach-Wiesatz-Herten. Was unterscheidet denn überhaupt eine genossenschaftliche Bank von einer Aktiengesellschaft wie zum Beispiel der Deutschen Bank?
Eine ganze Menge eigentlich, was ganz Grundsätzliches. Bei einer AG ist es ja so, dass logischerweise Eigentümer sind die Kapitalgeber, das heißt Aktionäre, große Investoren, die dahinter stecken. Und das prägt natürlich dann auch die Interessen bei einer Genossenschaft. Genossenschaftsbank ist so, dass die Mitglieder die Eigentümer sind. Es gibt von daher jetzt auch keine, ja, also keine Bündelung oder keine großen Blöcke von Kapital, die jetzt Einfluss letztendlich auf die Geschäftspolitik haben. Und die Eigentümerstruktur ist natürlich ganz maßgeblich entscheidend für die Zielsetzung von einer Unternehmung. Das heißt, Zielsetzung von einer AG, von einer Deutschen Bank, und man liest es und kriegt es ja in Medien auch regelmäßig mit, ist letztendlich die Rendite für die Kapitalgeber zu maximieren. Daran werden sie gemessen, darüber müssen sie sich in der Hauptversammlung rechtfertigen, wie letztendlich die Kursentwicklung ist von den Aktien. Und ich würde mal sagen, da ist der Kunde Mittel zum Zweck letztendlich, um die Rendite zu maximieren. Anders ist es bei der Genossenschaftsbank eben, weil die Mitglieder auch Kunden sind, also die Eigentümer sind gleich Kunden, ist eine Interessenidentität letztendlich dahinter und letztendlich auch die Rechtfertigung entsprechend da. Vielleicht auch da, jedes Mitglied hat eine Stimme, also man kann jetzt auch nicht, wenn ich mehrere Anteile habe, habe ich nicht deswegen höheren Einfluss. Und letztendlich muss ich Vorstand und Aufsichtsrat gegenüber den Mitgliedern rechtfertigen in der Vertreter- oder Generalversammlung und die Geschäftspolitik rechtfertigen, die Situation der Bank rechtfertigen. Und wird also ziemlich nah kontrolliert und die Kundenmitglieder haben primär natürlich das Interesse, dass die Bank kundenorientiert ausgerichtet ist. Das ist so mal ein ganz wesentlicher letztendlich Unterschied, was die Interessen betrifft. Es gibt eben auch für die Mitglieder, die auch Kunden sind, und da gibt es eine hohe Übereinstimmung, die Möglichkeit mitzubestimmen, über zentrale Themen in der Generalversammlung, Vertreterversammlung abzustimmen, die Geschäftspolitik ein Stück weit dadurch zu beeinflussen. Der Vorstand wird darüber kontrolliert und im Endeffekt ist es so, dass auch Mitglied, Kunde direkten Zugang zum Vorstand hat, vielleicht nicht wegen jeder Kleinigkeit, aber wenn tatsächlich was brennt, dann ist da eine deutlich höhere Nähe da, als jetzt, ich glaube, einer Deutschen Bank zum Vorstand vorzudringen, wird ein bisschen schwierig werden. Also die Zielsetzung ist eine komplette andere. Es ist im Genossenschaftsrecht, in der Satzung verankert, letztendlich, dass die Mitgliederinteressen das Hauptziel sind und entsprechend ist auch die Politik ausgerichtet der Bank.
Wie wird man dann vom Kunden zum Mitglied überhaupt?
Eigentlich relativ einfach. Grundsätzlich ist unser Ziel oder unser Wunsch auch, dass jeder Kunde Mitglied ist. Es ist keine Bedingung. Früher gab es tatsächlich die Bedingung noch vor vielleicht 25, 30 Jahre, dass eigentlich komplette Identität da war. Das heißt, im Normalfall, wenn Sie bei uns ein Konto eröffnen oder wenn wir in Geschäftsbeziehungen zueinander treten, wird natürlich der Mitarbeiter auch die Bank, die Genossenschaft vorstellen, das Prinzip dahinter vorstellen und dafür werben, Mitglied zu werden, einen Anteil zu erwerben. Das ist relativ unproblematisch. Dann ist das ein quasi Antrag auf Mitgliedschaft und dem muss formal der Vorstand zustimmen, aber im Normalfall spricht da auch nichts dagegen.
Bei der Vertreterversammlung sind ja nicht alle Mitglieder dabei. Wie werden dann diese Vertreter überhaupt gewählt und wie wird man Vertreter vom Mitglied? Das ist ja dann der nächste Schritt sozusagen.
Ja, also das ist natürlich ab einer gewissen Größenordnung geht es einfach nur mehr, dass man eine Mitgliederversammlung oder Generalversammlung, wie es heißt, abhält, letztendlich, dass alle Mitglieder eingeladen werden, weil es dann einfach den Rahmen sprengt. Also wir haben rund 32.000 Mitglieder. Die wird man hier in Tübingen nirgends unterbringen, könnte man vielleicht im Gottlieb-Daimler-Stadion oder Mercedes-Benz-Arena dann abhalten. Insofern gibt es eine feste Quote einfach, wie viel, das ist von Genossenschaftsbank zu Genossenschaftsbank verschieden, auf wie viel Mitglieder letztendlich ein Vertreter kommt. Der Vertreter ist dann quasi das Sprachrohr der Mitglieder. Die werden gewählt, die werden von den Mitgliedern gewählt. Es gibt ein Vorschlagsrecht, es gibt dafür einen Vertreterwahlausschuss. Also die Wahl ist demokratisch, die ist geregelt. Man kann sich im Prinzip auch dafür vorschlagen lassen. Jedes Mitglied hat die Chance, die Möglichkeit, muss sich aber auch bereit erklären, weil es ist natürlich ein gewisser zeitlicher Einsatz zumindest an den Vertreterversammlungen sollte man teilnehmen, sonst macht es einfach auch keinen Sinn. Letztendlich wählen die Mitglieder dann die Vertreter, die für sie Sprachrohr sind. Es werden auch die Vertreter letztendlich dann als Vertreterlisten kommuniziert, sodass sie auch weiß, an wen kann ich mich wenden, wenn ich vielleicht ein Thema dann letztendlich auch in der Vertreterversammlung thematisiert, diskutiert oder vielleicht auch zu einer Entscheidung bringen will.
So sieht die Beteiligung aus bei der VR Bank Tübingen. Eine viel größere Beteiligung als bei einer Aktiengesellschaft. Das Lokalradio für die Region Neckaralb. Heute geht es um die VR Bank Tübingen. Und die engagiert sich auch eher viel gesellschaftlich. Welche Projekte gibt es denn, wo die VR Bank unterstützt?
Die Projekte sind wirklich vielfältig. Also unser Ansatz ist tatsächlich auch, dass wir versuchen, wirklich viele Projekte, also nicht uns auf wenige zu konzentrieren, sondern in die Breite zu gehen und dort vor allen Dingen, ja, das passt eigentlich zu unserem Verständnis, Hilfe zur Selbsthilfe, was ja eigentlich die Genossenschaftsidee oder der Ursprung ist, letztendlich auch dort zu unterstützen, wo ja Engagement schon vor Ort oder vorab vorhanden ist, wo Dinge auch schon in die Wege geleitet sind, wo es dann vielleicht nur an einen Teil der finanziellen Mittel hilft. Was wir weniger machen, ist wirklich einfach nur Geld zu setzen. Und da ist die Bandbreite relativ wirklich breit, also über viel auch im Bereich Kindergärten, Schulen, wo man sagen kann, naja, viele manchmal fragen wir uns auch, ist es nicht eigentlich eher ein öffentlicher Auftrag, das eine oder andere zu ermöglichen? Trotz alledem halten wir es da für durchaus sinnvoll, notwendig. Dann natürlich viel im Bereich auch von Vereinen. Das ist über alle Vereine, Sport, Kultur. Eher aber, versuchen, kleinere Themen mit ans Laufen zu bringen oder am Leben zu halten. Im sozialen Bereich einiges. Ich glaube, was durchaus auch auffällt, sind unsere VR-Mobile, also die Autos, die hier im Pflegebereich unterwegs sind, wo wir unterstützen, wo wir letztendlich Pflegeeinrichtungen Autos zur Verfügung stellen, um ihrem Auftrag nachkommen zu kommen. Dann natürlich ja auch im Gesundheitsbereich ein oder andere Themen. Also wir haben wirklich eine Vielzahl von Anfragen und uns fällt es da teilweise auch wirklich schwer, letztendlich daraus dann auch Entscheidungen zu finden, zu treffen und das auch da Prioritäten zu setzen, weil die meisten Dinge sind wirklich gut. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch nicht alles machen. Da versuchen wir immer wieder Verständnis zu werben. Das heißt, wir versuchen auch Schwerpunkte zu setzen in einem Jahr und so quasi dann eine Verteilung über die Jahre, über eigentlich alle gesellschaftlichen, sozialen Bereiche irgendwo hinzubekommen.
Und das klingt ja ziemlich gut. Es ist ja sehr vielfältig. Wie ist dann die Einstellung zu anderen Geldinstituten, die größer sind und irgendwie nur große Sportevents unterstützen? Ist es eigentlich dann der komplett falsche Weg?
Ja, ich glaube, man muss da unterscheiden. Das also der Ansatz da dahinter, den wir fahren, und bei uns sind es tatsächlich auch zwei komplett unterschiedliche Budgets. Eines sind eigentlich Spenden, die wir tatsächlich tun. Natürlich haben wir da den Ansatz auch oder den Wunsch, tue Gutes und rede darüber. Also wenn wir irgendwo da auch mit eine gewisse, ja, letztendlich öffentliche Wahrnehmung haben, dann ist das für uns auch schön. Aber primär geht es da tatsächlich dann auch um das Thema helfen, Dinge in die Wege bringen, die Region weiterzubringen, wichtige Themen letztendlich nach vorne zu bringen. Und das andere, was jetzt bei Sportveranstaltungen betrieben wird, ist reines Marketing. Da geht es um Image-Themen, da geht es um, klassisch, welche Wahrnehmung habe ich, wie wirkt denn vielleicht ein Sportevent positiv auf meine Marke. Das betreibt man in deutlich geringeren Rahmen. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich bei den Sportvereinen an der Bande sind, dann ist es nicht primär letztendlich, weil man letztendlich für die Marke dann einen positiven Effekt erwarten, sondern eher um den Verein letztendlich auch mit regional zu unterstützen. Von daher zwei unterschiedliche, komplett unterschiedliche Zielsetzungen, und gerade große Sportveranstaltungen, große Privatbanken, das ist natürlich komplett kommerzialisiert, also das hat einen rein wirtschaftlichen Aspekt.
200 Jahre Raiffeisen, was wird dort in Tübingen passieren? Gibt es da Pläne?
Eine gute Frage, ob es Pläne gibt. Es gab zentrale Veranstaltungen in Stuttgart, wo wir uns dran beteiligt haben. Wir haben bisher in Tübingen eigentlich nur kleinere Themen, Informationen letztendlich gemacht. Ich habe es tatsächlich, deswegen lache ich auch, vorher nochmal bei uns rausgezogen, war die Frage, ob wir, die Entscheidung ist nicht gefallen, ob wir auf unserer Vertreterversammlung einfach nochmal doch einen wesentlichen Beitrag, Informationen zur Verfügung stellen, nochmal auf das Thema Raiffeisen auch hin und die Idee letztendlich, die dahinter steckt, nochmal hinweisen. Das könnte ein Thema sein, um letztendlich auch nochmal auf die Wurzeln der Genossenschaftsidee und auf die Person Raiffeisen hinzuweisen und vielleicht auch nochmal dem ganzen Thema ein bisschen einen Impuls zu geben. Ansonsten ist relativ viel auf Verbandsebene, also von unserem Genossenschaftsverband in dem Bereich gemacht worden, auch unter Einbindung der Politik, und hat eigentlich auch ganz positive Resonanzen der Öffentlichkeit ausgelöst.
Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main, hat ja gestern mitgeteilt, dass die Niedrigzinspolitik weiterhin bestehen wird bei 0%. Wann sollte das endlich mal geändert werden? Das belastet wohl viele Sparfüchse, auch hier in der Region Neckaralb.
Ja, ich glaube, es belastet natürlich die Sparfüchse in Anführungszeichen. Es belastet, und das ist, glaube ich, vielen vielleicht gar nicht so ganz klar, viele vor allem vor dem Hintergrund, was die Rente betrifft, weil einfach Thema Altersvorsorge, die Erträge aus den Sparleistungen nicht mehr so da sind. Das betrifft das eigentlich alle Anlageformen, die auf Altersvorsorge ausgerichtet sind. Deswegen glaube ich, wäre es politisch auch durchaus sinnvoll, auf ein normales Zinsniveau wieder zu kommen. Und man muss ganz klar dazu sagen, es belastet uns als Banken auch massiv, weil wir im Rahmen der Niedrigzinspolitik, Nullzinspolitik, beziehungsweise es ist ja im kurzfristigen Bereich für uns Banken sogar negativ. Das heißt, wir zahlen für kurzfristige Anlagen oder Anlagen bei der Bundesbank minus 0,4%. Das ist schon extrem. Insofern wäre die Zeit sicherlich schon lang da. Es ist jetzt eher die Frage, ist es keine letztendlich, sagen wir, volkswirtschaftlich oder wirtschaftlich oder geldpolitische Entscheidung, sondern, glaube ich, sehr stark politisch getrieben, um letztendlich dann auch die Staatsfinanzierung in südeuropäischen Ländern insbesondere sicherzustellen. Insofern glaube ich, dass tatsächlich nicht so schnell was passieren wird, dass wir eine sehr, wenn dann auch sehr moderate Zinserhöhung haben werden, und dass sich jetzt auch über einen längeren Zeitraum hinziehen wird. Was grundsätzlich gut ist, das jetzt auch nicht ad hoc umzusteuern, Aber eine langsame Zinserhöhung wäre eigentlich dringend notwendig für alle Beteiligten.
Welche alternativen Anlageformen werden dann jetzt empfohlen hier in Kundengesprächen?
Gut, letztendlich ist es ganz klar eine Frage der Mischung. Letztendlich spricht der Vermögensstruktur. Es ist momentan bei wirklich den allermeisten Anlegern so oder Sparern so, dass sie ganz kurzfristig ihr Geld nur angelegt haben, sprich auf Geldmarktkonten, auf Termingeldern im Bereich von Tagesgeld oder maximal vielleicht 3 Monate, wo es eigentlich keinen Zins gibt. Da muss man ganz klar sein. Höchstens man geht zu einer ausländischen Bank, wo der Einlegerschutz im Prinzip nicht vorhanden ist oder in dem Maße vorhanden ist und geht damit ein erhöhtes Risiko. Deswegen ist eigentlich die Mischung die entscheidende und da spielen sicherlich die Themen Aktien und auch ein Stück weit festverzinsliche Wertpapiere eine wesentliche Rolle. Da hängt es letztendlich auch davon ab, der Mentalität des Anlegers. Und ich glaube, da muss man einfach mit dem Kunde auch sehr intensiv, detailliert drüber reden, um letztendlich das Thema Chancen und auch was für Wertschwankungen können damit letztendlich dann auch einhergehen, zu optimieren und vor allem, dass sich der Kunde dabei auch wohlfühlt. Also zentrale Zielsetzung muss sein, dass der Kunde ruhig schlafen kann und eine breite Streuung letztendlich auch hat, dass keine Abhängigkeit von Einzeltiteln letztendlich besteht. Deswegen ist zumindest ein Thema oder eine Anlageform, die glaube ich eine hohe Bedeutung in der jetzigen Situation hat, sind Investmentfonds, weil ich darüber einfach auch als kleinerer Anleger eine gute Streuung erreichen kann und dadurch die Kursschwankungen gut eingrenzen kann, beziehungsweise fast ausschließen kann. Also da muss man mit dem Kunde sehr intensiv in eine Analyse letztendlich auch gehen.
Die Welt, eine Zeitung des Axel Springer Verlags und auch Focus Money haben jetzt schon die VR-Bank Tübingen ausgezeichnet. Wie will sich die VR-Bank dann selbst übertrumpfen, weil sie ja schon viele Jahre den ersten Platz hier im Regional-Banking-Check erreicht hat?
Naja, selbst übertrumpfen ist jetzt schwierig. Es ist erstmal, ein hoher Anspruch, dann das Niveau zu halten. Das ist immer die erste große Herausforderung. Wenn du oben stehst, dann musst du, einiges dafür tun, um es erstmal zu halten. Und da arbeiten wir alle unsere Mitarbeiter täglich dran. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und dann ist natürlich so, trotz alledem glaubt man, dass es immer Verbesserungsbedarf gibt. Letztendlich gilt es wirklich, das ist der Anspruch, alle Kunden nicht nur zufriedenzustellen, sondern wirklich auch möglichst zu begeistern. Wir stecken in einem extremen Wettbewerb im Bankbereich und da müssen wir die Qualität und die Leistung auch jeden Tag letztendlich für unsere Kunden erlebbar machen. Nur vor dem Hintergrund ist letztendlich, es auch für den Kunde nachvollziehbar, warum Qualität und Leistung auch einen gewissen Preis erfordert. Und da ist einfach, wo sicherlich unser Entwicklungsfeld ist, ist jetzt auch das Thema persönliche Beratung, wo wir, wirklich sehr gut sind und das persönliche Gespräch noch besser zu vernetzen, auch mit anderen Kanälen, mit dem Online-Kanal, mit letztendlich auch anderen Erreichbarkeiten, Chat-Funktionen und so weiter. Also da ist halt der Bankbereich auch einen massiven Umbruch und das ist eine Herausforderung, das miteinander auf einem hohen Niveau zu halten und weiterzuentwickeln.
Zu Beginn der heutigen Sendung haben wir darüber gesprochen, wie viel Arbeit so eine Fusion von der Volksbank Tübingen und der VR-Bank Steinlach-Wieser-Zerten zur VR-Bank Tübingen gezogen hat. Wie sieht denn dann jetzt die Bilanz aus? Im Mai ist wieder Vertreterversammlung.
Wie sieht die Bilanz aus? Wir können also wirklich, ich möchte jetzt eigentlich nicht im Einzelnen auf Zahlen eingehen, das ist, jetzt so am Radio auch ein bisschen langweilig, aber man kann sagen, wir blicken auf ein wirklich für uns gutes Jahr zurück, erfolgreiches Jahr. Wir haben vor allem die Effekte, die wir uns aus der Fusion versprochen haben, einiges im ersten Jahr schon umsetzen können, was vor allem die Kostenseite betrifft, Synergieeffekte, können daraus die negativen Effekte, die eben aus dem Niederzinsniveau kommen. Das heißt, unsere Zinsspanne ist immens rückläufig, in Teilen kompensieren, schaffen ein überdurchschnittliches Ergebnis im Vergleich zu anderen Banken, zu Referenzbanken, zu Benchmark, auch der Volks- und Raiffeisenbanken. Also haben wir wirklich ein ordentliches Jahr 2017 und sehen darin eine gute Basis, letztendlich jetzt auch Investitionen für die Zukunft weiter anzugehen. Also wir sind mit dem Ergebnis zufrieden, sehr zufrieden sogar, haben eine positive Entwicklung, was auch die Einlagensituation betrifft und auch wirklich sehr positiv, was das Kreditgeschäft betrifft. Also konnten Marktanteile gewinnen, haben von daher auch Kunden überzeugt, zu uns zu kommen, das Geschäft auszubauen. Also von daher für uns ein erfolgreiches Jahr, ein gutes Jahr. Aber weiter unter schwierigen Bedingungen und einfach mit einer Perspektive, wo wir wissen, es wird schwieriger mit den Erträgen, eben weil die Nullzinspolitik nicht so schnell enden wird. Und blicken aber vor dem Hintergrund wahrscheinlich positiv in die Zukunft dann.
Also es sind doch noch mehr Mitglieder geworden außerhalb der beiden Institute.
Also Mitgliederzahl ist leicht gestiegen, aber vor allem auch letztendlich die Anzahl der Kunden bzw. die Geschäftsintensität, die die Kunden mit uns betreiben, also dass sie eben mehrere Geschäfte mit uns machen, dass möglichst alle Geschäfte, also viele Kunden haben ja Kontakt zu mehreren Banken, das ist, glaube ich, relativ normal, dass eben mehrere Geschäfte zu uns verlagert worden sind. Und da waren einfach Erfolgsbringer war Baufinanzierungsgeschäft, was sehr positiv lief, das Immobiliengeschäft insgesamt gut, aber auch im Firmenkundenbereich haben wir da neue Firmenkunden gewinnen können.
Wie sieht es dann aus, gerade über Immobilien in der Zukunft? Schätzt man als Vorstand ein, dass die Blase jetzt platzt oder nicht?
Also ich glaube momentan nicht, dass man von einer Blase reden kann. Wir haben eine Situation jetzt in unserer Wahrnehmung, beziehungsweise ich glaube, man muss einfach auch die Märkte sehr differenziert betrachten. Also da sind die Regionen unterschiedlich und Tübingen wird immer eine Region sein, die einfach eher von der Immobiliensituation besser dastehen wird als andere Regionen in Deutschland, einfach weil hier auch Bevölkerungswachstum ist, weil Zuzug ist. Das wirkt sich natürlich auf die Nachfrage letztendlich aus. Insofern glaube ich, dass wir einen relativ stabilen Immobilienmarkt auch in der Zukunft haben. Nichtsdestotrotz kann es natürlich auch zu Korrekturen kommen, die aber, glaube ich, nicht so gravierend sein werden, wie sie vielleicht in anderen Regionen anstehen können. Und ich glaube, es wäre auch gesund, dass der Preisanstieg momentan eher ein bisschen moderater ist, also nicht mehr diese Dynamik, diese Überhitzung, wie es in den letzten 2-3 Jahren letztendlich war, haben wird und jetzt auch schon hat. Und von daher gehe ich eher momentan von konstanten Preisniveau, schwächeren Preisanstiegen, aber jetzt aktuell eben auch nicht von einem massiven Einbruch letztendlich der Immobilienpreise aus.
Wir haben jetzt ja schon längere Zeit das erste Quartal 2018 abgeschlossen. Wie sieht es aus für die VR Bank Tübingen im restlichen Jahr? Ist eine positive Weiterentwicklung dieser frisch fusionierten Bank zu sehen oder eher weniger?
Es ist definitiv eine positive Weiterentwicklung zu sehen. Also wir spüren jetzt natürlich oder merken jetzt, dass man auch in der Umsetzung Fusion heißt ja auch, dass sich einiges verändert, auch an internen Prozessen, dass wir da jetzt die erfolgreich unterwegs sind, dass die Prozesse sich auch intern einspielen, dass das Zusammenspiel der Mitarbeiter besser wird und letztendlich auch die Zusammenarbeit oder mit den Kunden, das Kundengeschäft sich positiv entwickelt. Da sind wir mit dem ersten Quartal zufrieden sein und ist eigentlich eine Fortschreibung vom Jahr 2017. Und glücklicherweise jetzt auch nichts, was jetzt absehbar, was jetzt für die restlichen 3 Quartale die Entwicklung massiv stören wird. Das heißt, wir sind in unseren Planzahlen da weiter optimistisch. machen unsere Hausaufgaben intensiv weiter, schauen sehr intensiv nach innen, was die Kostenstrukturen betrifft, die zu optimieren letztendlich und zu reduzieren. Und vor dem Hintergrund sind wir, glaube ich, auf einem wirklich guten Weg.
Dass es dann auch im Mai 2019 positiv den Vertretern berichtet werden kann.
Davon gehe ich aus, ja.
Super. In diesem Sinne sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe der Lokalrunde angelangt. Thomas, vielen Dank für deinen Studiobesuch. Die nächste Ausgabe dieser Sendung gibt es am Freitag, den 25. Mai um 18 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Timo Piontek.